Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Mit Matthias Friebe und jetzt mit allem Wichtigen aus der Welt des Sports. Wann darf man wieder Sport treiben? Wann werden auch hier die Beschränkungen gelockert? Im organisierten Sport, in den Vereinen, aber auch in der Politik wird darüber gesprochen. Wir fassen den Stand der Debatte gleich zusammen. Unter anderem in einem Interview mit NRW-Sportstaatssekretärin Andrea Milz. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise diskutieren wir heute aus Sicht des Frauenfußballs und sprechen mit einem Vertreter der Bundesliga. Es geht aber längst nicht nur um Corona und die aktuellen Entwicklungen. In einer halben Stunde geht es auch um einen Schweizer Justizskandal und seine Folgen, über das Ende der beinahe ewigen Amtszeit des Präsidenten im Weltgewichtheberverband berichten wir und über drei junge Basketballerinnen aus Deutschland, die bald in den USA spielen dürfen in der WNBA. Man hat das Gefühl, selten waren so viele draußen unterwegs beim Joggen, Radfahren oder Walken. Bewegung draußen bei zugegeben meist herrlichem Sportwetter ist für viele ein wichtiger Punkt im durcheinander geratenen Tagesablauf geworden. Während man in der Politik und in der Wirtschaft über vorsichtige Lockerungen der Maßnahmen diskutiert, fragen sich viele Sportler, was heißt das für den Vereinssport und wann kann man auch hier lockern? Darüber habe ich mit Andrea Milz gesprochen. Von der nordrhein-westfälischen Sportstaatssekretärin wollte ich wissen, wie viele Nachrichten, Briefe und Anrufe sie bekommt mit dieser Frage. Wann geht es wieder los?
Also ich kann das jetzt mal andersrum auflisten. Es ist das 20-fache von dem Volumen, was wir sonst kriegen am Tag.
Und was antworten Sie dann?
Ich schreibe denen wahrheitsgemäß, dass es am Mittwoch einen Beschluss gegeben hat, den Sport vorerst nicht zu lockern und dass die Sportminister der 16 Bundesländer aufgefordert sind, sich jetzt mit dem Thema Exit-Strategie mal bundesweit zu befassen. Dazu wird es auch einen Termin, eine große Telefonschalte am kommenden Montag geben, die wir jetzt mit 5 Bundesländern auch vorbereiten werden.
Und was glauben Sie, wird am Ende stehen? Wird man wieder Sport machen?
Also unser Problem ist, dass uns jetzt gerade eine Nachricht nach der anderen erreicht, dass es bereits 3, 4 Bundesländer gibt, die doch schon jetzt am Montag wieder öffnen wollen, die sich also jetzt aus diesem Beschluss heraus operieren. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass unter diesen Umständen, wenn jetzt sowieso in den Ländern das Ganze losgeht mit den unterschiedlichsten Schwerpunkten, dass die anderen Länder dann sagen können, wir wollen aber bundesweit eigentlich doch nichts.
Das heißt, es wird am Ende, wenn ich Sie richtig verstehe, darauf hinauslaufen, dass man in gewissem Sinne wieder Sport machen darf, bald. In welcher Größenordnung wäre das vorstellbar?
Also interessant war ja, dass es tatsächlich einen Vorschlag von Nordrhein-Westfalen schon am Mittwoch gegeben hat. Für uns wären die Schwerpunkte ganz eindeutig draußen und mit Abstand. Weil wenn ich sage draußen und mit Abstand, habe ich eigentlich eine Definition. Ich hätte jetzt nicht gesagt, wie viele Personen, denn draußen und mit Abstand, nach meiner Empfindung, kann ja nicht zu Interpretationen führen. Mal Beispiel, wenn Sie sehen, wie viele Vereine Sport im Park in den letzten Jahren angeboten haben, da kann man genauso gut natürlich Matten für 10 Leute hinlegen, die alle rundherum 2 Meter Abstand halten. Jetzt würde ich mit meiner Definition dann davon ausgehen, dass das auch gehen würde. Aber ich merke, dass eben die Länder, die jetzt lockern, anfangen, Personenzahlen mit ins Spiel zu bringen.
Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, bei Sport, bei Joggen, Fahrradfahren oder sonstigen sportlichen Aktivitäten sind die 2 Meter gar keine richtige Größe. Da müsste man eher über 15 oder 20 Meter nachdenken.
Ja, wir kriegen dazu tatsächlich auch Briefe, wo die Menschen uns darauf aufmerksam machen, dass manche Wege, wo gejoggt und gleichzeitig in entgegengesetzter Richtung Spaziergänger eben unterwegs sind, dass da die Abstände gar nicht einhaltbar sind, weil der Weg das gar nicht hergibt. Das sehen wir. Weil im Moment ja in Nordrhein-Westfalen die Regelung ist, dass sie zu zweit, auch wenn die beiden Personen nicht im Haushalt gemeinschaftlich leben, durchaus sich draußen aufhalten und auch ja bewegen dürfen. Da haben wir dann natürlich tatsächlich recht und das schreiben uns die Menschen auch, dass da der Abstand nicht gewährt ist.
Wo verläuft denn bei Ihnen die Grenze zwischen der gesundheitlichen Verantwortung, eine weitere Ausbreitung des Virus zu vermeiden, und der Verantwortung für die Ehrenamtlichen, für die Sportlerinnen und Sportler und für die Vereine?
Also ich würde das jetzt mal gar nicht an dem Ehrenamt festmachen. Das Problem ist ja, wir wissen ganz genau, wie wichtig Sport für die Gesundheit der Menschen ist. Wir wissen aber auch, dass wir die Ausbreitung des Coronavirus auf jeden Fall verhindern müssen, um unser Gesundheitssystem auch vor einem Kollaps zu bewahren. Das heißt, ich habe gesundheitliche Gründe auf der einen Seite und ich habe aber auch gesundheitliche Gründe auf der anderen Seite. Wir kriegen da wirklich herzzerreißende Briefe, wo gerade ältere Menschen uns dann auch schildern, dass sie ja nicht nur sozial isoliert sind, sondern dass das, was sie noch haben, nämlich die Bewegung, ihnen unglaublich fehlt, die sie ja zum Teil sogar heute bei uns in Rezeptform bekommen, wenn sie an die vielen Reha-Sportler denken. Und das ist für uns schon ein Problem. Beides sind auch unter Gesundheitsaspekten wichtige Abwägungen, die ich zu treffen habe, um das Ehrenamt da mal ganz erstmal rauszunehmen.
Und wo verläuft da bei Ihnen die Grenze? Wo müssen Sie da abwägen?
Also ich würde das, so wie wir das am Mittwoch eben schon diskutiert haben, wollten eigentlich immer abwägen, dass wir sagen, da wo der Abstand gewahrt bleiben kann und da wo das an der frischen Luft stattfinden kann, da würde ich lockern wollen.
Spricht gegen Mannschaftssport?
Ja, wenn Sie so wollen, ja.
Die Vereine sind ja häufig auch Vereine, die Mannschaftssport organisieren, sei es Fußball oder Handball, Volleyball oder so weiter. Wenn jetzt gerade Mannschaftssport noch problematisch ist, was sagen Sie denen?
Wir können denen nur sagen, dass tatsächlich unter dem Gesundheitsaspekt überall da, wo ich Abstände nicht einhalten kann, ich auch nicht lockern kann in der ersten Stufe. Wir haben ja natürlich alle schon in den einzelnen Ländern ganz unterschiedliche Überlegungen, wie würde eine Exit-Strategie in Modulen aussehen. Wir sprechen ja jetzt mal gerade nur über das erste Modul. So haben zum Beispiel auch der Bundesverband Fitness, die haben uns natürlich auch geschrieben, dass sie sehr wohl Ideen haben, wie sie zum Beispiel die Anzahl der Sportler, die dann in den Studios trainieren würden, begrenzen können, wie sie die Abstände sichern können, wie sie an jedem Gerät Hygiene sicherstellen können. Das heißt, es gibt ja weitergehende Überlegungen, muss es ja auch geben für Stufe 2, 3 und 4. Solange ich aber in den Ländern noch nicht mal eine Einheitlichkeit habe, dass es überhaupt eine Stufe 1 gibt, brauche ich über 2, 3 und 4 natürlich noch nicht so immens nachzudenken.
Sie haben ja auch weiteres Geld zur Verfügung gestellt, um mögliche Existenznöte von Vereinen abfedern zu können. In Nordrhein-Westfalen sind das 10 Millionen Euro. Ist das mit Geld am Ende alleine getan?
Nee, also das Geld ist tatsächlich das, was wir bereitstellen können als Land. Man darf nicht vergessen, neben den 10 Millionen gibt es ja auch noch die wirtschaftliche Soforthilfe. Da fallen Vereine, die wirtschaftlich tätig sind, ja alle drunter. Da haben auch schon etliche Geld bekommen. Sie kennen das Programm aus unserem Wirtschaftsministerium, was ein Co-Programm ist zu dem Bundesprogramm und das in Teilen ja auch ergänzt. Da haben wir direkt schon vor einem Monat dafür gesorgt, dass da die Vereine, die wirtschaftlich tätig sind, alle sowieso mit drunter fallen. Wir haben darüber hinaus jetzt seit dieser Woche die 10 Millionen in der Bearbeitung. Da können die Vereine, die eben unterhalb der wirtschaftlichen Tätigkeit sind, aber dennoch erhebliche Einnahmeausfälle haben und das auch an ihren Wirtschaftsplänen uns zeigen können, dass sie in existenzielle Schwierigkeiten oder sogar kurz vor einer Insolvenz stehen, können eben ihre Bedürfnisse geltend machen. Das geschieht auch.
Wenn wir schon beim Geld sind, Frau Mild, Sie haben ja vor einigen Monaten, haben uns auch darüber unterhalten, ein größeres Projekt gestartet mit viel Geld für modernere Sportstätten. Wird das weiter laufen oder
immer
fällt
weiter.
Das möglichen Corona-Zahlungen zum Opfer?
Wir haben letzte Woche und die Wochen davor 50 Anträge im Schnitt genehmigt. Nächste Woche werden sogar über 60 sein. Jetzt zur Entscheidung habe ich die schon vorliegen. Also das geht zügig weiter.
Gilt das auch für das große Projekt, das große Thema der letzten Monate, was viel diskutiert war, Olympia in NRW 2032? Läuft das auch weiter?
Also für uns läuft das weiter. Es hat ja nichts damit zu tun, ob jetzt Tokio im Jahr 2020 oder 2021 stattfindet. Der Fahrplan ist ja der, dass wir irgendwann auf die Entscheidung des Deutschen Olympischen Sportbundes hoffen, dass er sich für Nordrhein-Westfalen entscheidet. Wann er diese Entscheidung trifft, obliegt ja alleine dem Deutschen Olympischen Sportbund. Wir sagen eben auch jetzt, wir sind bereit für solche Veranstaltungen, aber es bleibt auch da dabei, nicht die Staatskanzlei entscheidet, ob sie sich bewirbt, sondern alleine der Deutsche Olympische Sportbund.
Aber es könnte ja eine Überlegung geben, dass man sagt, die wirtschaftliche Situation wird so schlecht werden in den nächsten Jahren, möglicherweise der Staat hat viel, viel Geld in die Hand genommen, dass man sich das gar nicht leisten kann.
Wenn diese Entscheidung tatsächlich getroffen würde, dann würden wir das dem DOSB natürlich mitteilen, bevor der nachher sagt, wir bewerben uns mit Nordrhein-Westfalen und wir machen dann einen Rückzieher. Aber erstmal muss der DOSB sich ja überhaupt entscheiden, dass er sich mit irgendjemandem in Deutschland bewirbt. Das heißt, die Frage, ob ich jetzt noch dabei bin oder nicht, noch stellt sie sich nicht.
Dann zum Schluss noch, Frau Mills, ein Thema, was auch viel, viel diskutiert wird. Und das Thema ist natürlich Profisport, Fußball-Bundesliga. Mhm. Ist das für Sie denkbar, dass wie erhofft von manchem auch aus der Liga ab Mitte Mai wieder gespielt wird?
Also ich sage mal so, die Liga beschäftigt sich da ja selber intern jetzt auch damit. was sie selbst glaubt, was sie machen können, auch unter Verantwortung ja auch für die Spieler. Was wir getan haben jetzt, ist ja schon die Trainingsmöglichkeiten für den Profisport wieder zur Verfügung zu stellen. Das läuft ja auch geräuschlos, das passt also wirklich auch ins Bild. Die machen halt da sehr viel auch Einzeltraining und eben dann nicht in Gruppe. Diese Sachen können halt dann im Moment nicht trainiert werden. Und wann es dann wieder Spiele geben wird und ob das dann Geisterspiele sind oder nicht, das ist im Moment jetzt keine Entscheidung, die wir eben jetzt bis, ja, sag ich mal, 4. Mai dann wahrscheinlich treffen werden. Auf der anderen Seite habe ich eins gelernt. Was ich heute sage, kann im Zweifel morgen schon wieder in Frage stehen. Also muss ich bei jedem Satz, den ich sage, immer Sachstand heute dazufügen.
Sagt Sportstaatssekretärin Andrea Mills. Eine noch etwas ausführlichere Fassung dieses Gesprächs finden Sie gleich online auf deutschlandfunk.de/sport. Montag also, wir haben es gehört, wollen die Bundesländer sich sportpolitisch abstimmen, in welche Richtung es geht oder gehen könnte. Aber auch der organisierte Sport hat seine Interessen und will bei der Wiedereinführung von Sport mitwirken. Der Deutsche Olympische Sportbund hat dazu ein Positionspapier entwickelt. Einzelheiten und Hintergründe dazu von Jessica Sturmberg.
Viele Sportlerinnen und Sportler denken gerade intensiv darüber nach, ob nicht auch ihr Sport in einem definierten Rahmen wieder möglich ist. Allen voran Golf und Tennis.
Also wir würden gerne wieder mit dem Tennis starten, weil Tennis ja ein kontaktfreier Sport ist und dementsprechend, glaube ich, unter gewissen Richtlinien man mit Sicherheit dort wieder anfangen kann, um die Ansteckungsgefahr sehr weit zu minimieren.
Sagt Christian Geiger, Leiter der Tennisabteilung des SC Spelle-Fanhaus im Emsland und auch Jugendtrainer für die Talente aus dem westlichen Niedersachsen. Turnierabsagen, geschlossene Gaststätte und keine Einnahmen aus Platzvermietungen, das zehrt an der Substanz des Vereins. Und trotzdem?
Es meldet oder nervt keiner hier wirklich. Alle haben Verständnis dafür. Natürlich bekommt man hier und da immer mal wieder Nachrichten, dass sie gerne was machen wollen. Es kommen auch Anfragen, ob man nicht wenigstens an der Tennisballwand ganz alleine spielen darf. Auch das ist ja leider momentan noch verboten und darf nicht gemacht werden.
Solche Wünsche werden in vielfacher Weise derzeit an die Landessportbünde herangetragen, erklärt der Vorsitzende des Niedersächsischen Landessportbunds, Reinhard Rawe. Er fordert:
Wir brauchen eine Planung des deutschen Sports. Wann kann unter welchen Bedingungen der Breitensport wieder starten?
Der Deutsche Olympische Sportbund hat am Mittwoch ein Positionspapier veröffentlicht, in dem 10 Leitplanken aufgeführt sind, unter denen sich der organisierte Sport ein stufenweises Wiederaufleben des Vereinssports vorstellt. Das sind unter anderem Freiluftaktivitäten präferieren, Umkleiden und Duschen zu Hause, Veranstaltungen wie Mitgliederversammlungen und Feste unterlassen oder generell Risiken in allen Bereichen minimieren. In diesem Rahmen soll Vereinssport wieder erlaubt werden. Wie das konkret für die einzelnen Sportarten funktionieren kann, werde nun erarbeitet und dabei wird es veränderte Regelungen geben müssen, sagt DOSB-Vorstandsvorsitzende Veronika Rücker.
Nicht alle Sportarten werden diese Regeln in der jetzigen Form oder unter ihren momentanen Regelungen tatsächlich realisieren können. Aber wir gehen fest davon aus, dass wir eben Varianten des Sporttreibens ermöglichen können, die sich genau an diesen Leitplanken orientieren.
Die Konzepte der Fachverbände, die dann für einen gemeinsamen Gesamtvorschlag für das nächste Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Länderregierungschefinnen und Chefs am 30. April ausgearbeitet werden, sollen zuvor von der Medizinischen Kommission des DOSB überprüft werden. Dass Sport in Vereinen grundsätzlich wieder stattfinden sollte, findet auch Sportmediziner und Kreislaufforscher Wilhelm Bloch von der Deutschen Sporthochschule in Köln richtig. Der Gesundheitssport sei zur Stärkung des Immunsystems bedeutsam. Zugleich weist Bloch darauf hin, wie wichtig weiter Vorsichtsmaßnahmen sind.
Die Gefahr ist halt immer in so einer Lockerungssituation, dass man die Achtsamkeit verliert und genau in diesen Selbstüberbietungswettbewerb der Öffnung wieder geht.
In einer Konferenz mit anderen Medizinern hat Bloch die Gefahren der einzelnen Sportarten diskutiert. Beim Hallensport gehe es etwa darum, wie viele Personen sich in einer Halle gleichzeitig aufhalten und wie die Entlüftung funktioniert. Draußen ist das Risiko schon deutlich geringer, aber auch beim Laufen reichten 1,5 Meter Abstand nicht unbedingt aus, um nicht in eine mögliche infektiöse Atemluftwolke hineinzulaufen und diese tief in die Lunge einzuatmen.
Die Problematik ist natürlich die, dass wir nicht ganz genau wissen, wie lange der Virus im Prinzip in der Luft stabil bleibt, in welcher Bedingung.
Auch beim Tennis müssten die Spieler permanent im Kopf behalten, dass der Ball von dem Gegenüber kontaminiert sein könnte und die Hände nicht an Augen, Nase oder Mund kommen.
Sie Sie brauchen dort irgendwas, womit Sie Ihre Hände zwischendurch mal reinigen, desinfizieren können. Eine Schüssel mit Wasser und Seife, das reicht eigentlich aus, und ein Handtuch. Den Ball können Sie im Prinzip mit einem Reinigungstuch anfassen und den auch wieder so einpacken. Aber klar ist, die Selbstdisziplin ist da schon wichtig.
Warnt Sportmediziner Wilhelm Bloch. Diesen Geist der Vorsicht bei einem Wiederaufleben des Vereinssports ist auch der DOSB-Vorstandsvorsitzenden Veronika Rücker wichtig zu betonen.
Wir werden keine Kontaktsportarten durchführen. Wir werden keine Hallensportarten in umfangreichem Maße durchführen können. All das würde mir jetzt auch zu weit gehen. Wir müssen jetzt tatsächlich sowohl die behördlichen Regularien berücksichtigen, als auch all das, was einen Beitrag dazu leistet, Neuinfektionen zu vermeiden.
Und wichtig ist der DOSB-Vorsitzenden auch dabei, dass Entscheidungen bundeseinheitlich getroffen werden.
Berichtet Jessica Sturmberg über den organisierten Sport, der sich auf die langsame Wiederaufnahme von Freizeit und Profisport in den nächsten Wochen vorbereitet. Das bleibt dabei, in Nizza soll es losgehen. Es bleibt auch bei der Länge von 21 Etappen, es bleibt bei der geplanten Strecke. Die Tour de France soll trotz Corona planmäßig über die Bühne gehen, nur 2 Monate später als ursprünglich vorgesehen. Diese Entscheidung hat Konsequenzen auch für den weiteren Kalender im Weltradsport. Einzelheiten dazu von Tom Mustroff.
Ein neuer Termin für die Tour de France, dass es Ende August losgehen soll, freut Denis Sanon. Er ist Direktor der städtischen Tourismusagentur Nizzas, der Stadt des Grand Départ.
Schon die erste gute Nachricht war, dass die Tour überhaupt stattfindet und nicht komplett annulliert wird. An den letzten beiden Tagen im August werden wir also ein wichtiges internationales Event haben. Der französische Markt macht im Tourismus in Nizza nur etwa 35-40% aus. Die Tour de France ist ein Tourismustreiber. Er soll das internationale Publikum zurück in die Stadt bringen. Ende August sind auch noch Ferien. Das ist ein wichtiger Faktor für Massen am Straßenrand.
Aber für die anderen Städte, bei denen danach die Tour vorbeikommt, wird es wohl weniger Publikum geben. Die Menschen arbeiten, sind in der Schule und haben nicht die Zeit, an die Strecken zu kommen.
Meint Sanon. Der Marketing-Effekt der Tour wird insgesamt wohl geringer ausfallen. Unternehmen überlegen auch schon, ihren Auftritt in der Werbekarawane zu reduzieren, meldeten französische Medien. Generell herrscht in der Radsportbranche aber Erleichterung. Auch bei den Profis. Sie können jetzt endlich das Training strukturieren.
Aber bis August ist jetzt schon noch weit. Ja, ich werde das Training dementsprechend natürlich anpassen. Aber jetzt 3 Monate voll durchziehen macht natürlich keinen Sinn. Also es lässt uns schon noch mal Zeit, es etwas ruhiger angehen zu lassen, bevor dann wirklich im Juni, Juli wahrscheinlich die 2 entscheidenden Monate sind, wo man die Stellschrauben wieder ein bisschen anziehen muss.
Meint Roger Kluge, Radprofi beim belgischen Team Lotto-Soudal. Für die Rennstallmanager ist die Aufgabe komplexer. Zwar begrüßt auch Ralf Denk die Festlegung der Tour auf den Augusttermin. Besser eine späte Tour als gar keine. Der Chef des deutschen Rennstalls Bora Hans Grohe will aber mehr Planungssicherheit. Zwar gäbe es Termine für Tour und WM.
Aber es gibt noch keinen Platz für die Klassiker. Und es gibt auch noch keinen wirklichen Rennkalender vor der Tour de France. Solange dass wir diese Fakten nicht auf dem Tisch haben, ist natürlich wahnsinnig schwieriger, Personalplanungen für die jeweiligen Rennen zu machen.
Spekulationen über den weiteren Rennkalender gibt es viele. Die belgische Zeitung Het Nieuwsblad vermutete, dass die Klassikerrennen Mailand-San Remo und Paris-Roubaix Mitte August, also kurz vor der Tour, stattfinden könnten. Für den Giro d'Italia ist der 3. bis 25. Oktober vorgesehen. Parallel zum Giro sollen Flandern-Rundfahrt und Lüttich-Bastogne-Lüttich ausgetragen werden. Die Vuelta könnte am 20. Oktober beginnen. Damit würde sich die erste Woche der Spanien-Rundfahrt mit der letzten Giro-Woche überlappen. Momentan ist all dies aber bestenfalls ein Arbeitsauftrag für Veranstalter Mauro Venier, Chef des Giro d'Italia.
Ich muss optimistisch sein. Ich denke, der Giro im Oktober ist zu 60-70% wahrscheinlich. Es wird natürlich ein anderer Giro als gewöhnlich sein, wie sich auch das Leben von uns allen geändert hat.
Venier geht von weniger Zuschauern an der Strecke und von Restriktionen an Start und Ziel aus. Dem geplanten Start in Ungarn erteilt er eine Absage.
Dieses Jahr werden wir wegen der verschiedenen Gesundheitsbedingungen in den einzelnen Staaten den Giro-Start in Italien haben. Ich gehe von einem Giro komplett in Italien in diesem Jahr aus.
Die für Ungarn geplanten Etappen sollen im weniger vom Coronavirus heimgesuchten Süditalien stattfinden. Die Verschiebung nach hinten bringt aber auch Probleme mit sich. Die Vuelta will Ende Oktober noch auf den Col du Tourmalet. Da kann um diese Zeit bereits Schnee liegen. Logistisch immerhin dürfte der enge Terminkalender für die Rennstelle machbar sein. Radprofi Roger Kluge.
Ja, die Teams haben normalerweise genug Fahrer, genug Personal, um in dem Sinne wirklich bei jeder Grand Tour ein neues, frisches Team am Start zu stellen. Und die Tour wird sehr wahrscheinlich mit dem A-Team gefahren werden. Und ja, beim Giro Vuelta halt Nachwuchsfahrer, jüngere Fahrer vielleicht die Chance kriegen, eher als erwartet eine große Rundfahrt zu fahren.
Grundvoraussetzung bleibt für all diese Planspiele aber, dass das Virus in den Griff zu kriegen ist.
Masken im Rennen sehe ich als ausgeschlossen. Vielleicht gibt es ja welche, die Angst haben und die das machen, aber wenn wir wieder Radrennen fahren, dann wäre das ja ein Zeichen dafür, dass wir das Virus besiegt haben.
Glaubt Roger Kluge am Ende des Beitrags von Tom Mustroff über die Verlegung der Tour de France in August und September und die Konsequenzen für den Weltradsportkalender. Bis Ende August sind in Deutschland keine Großveranstaltungen erlaubt. Das heißt, sollte die Fußball-Bundesliga doch noch die laufende Saison irgendwie zu Ende spielen können, dann geht das nur ohne Zuschauer. Daran haben sich die Verantwortlichen schon gewöhnt. Wir wollen jetzt hier im Deutschlandfunk mal über England sprechen, wie das dort diskutiert wird, dem Land mit der wirtschaftlich lukrativsten und international bekanntesten Liga. Dazu live aus London zugeschaltet ARD-Korrespondent Thomas Spickhofen. Herr Spickhofen, wie realistisch ist es denn, dass die Premier League überhaupt noch mal angepfiffen wird?
Zumindest setzen die Vereine alles daran, dass sie noch einmal angepfiffen wird, dass die Saison beendet werden kann, denn es geht um wahnsinnig viel Geld, nämlich die Übertragungsrechte. 3 Milliarden Pfund kriegt die Premier League pro Saison für die 380 Spiele, die sie macht. Und von den 380 fehlen noch 92. Und wenn sie diese Spiele nicht liefert, dann gibt es auch keine Fernsehübertragung, da gibt es auch kein Fernsehgeld. Da geht es um runde 750 Millionen Pfund und da hängen noch die ganzen Sponsorengelder dran. Die Sponsoren wollen ja auch Fernsehbilder haben. Also im Kern geht es darum, wie man an dieses Geld kommt. Und deshalb brütet man jetzt fieberhaft daran, wie diese Saison noch beendet werden kann. Also auch, wann sie wieder angepfiffen werden kann.
In der aktuellen Tabelle hat der FC Liverpool 25 Punkte Vorsprung. Das wäre die erste Meisterschaft für Liverpool seit 30 Jahren. Welche Szenarien werden denn da diskutiert, um diese Saison noch irgendwie zu Ende zu spielen?
Ich glaube, ein Szenario, bei dem unstrittig Liverpool die Meisterschaft zuerkannt werden würde, wäre der Abbruch der Saison im Jetzt-Zustand der Tabelle. Sie sagen es, 25 Punkte Vorsprung, sie bräuchten eigentlich nur noch 2 Siege. Da rechnet auch jeder mit, dass Liverpool zu Recht Meister werden würde. Aber die Europapokalplätze sind schon schwer umkämpft und die Abstiegsplätze, wenn man auf die Tabelle guckt, da trennen die Mannschaften teilweise nur die Tordifferenz voneinander. Und wenn ich noch 9 oder 10 Spiele zu absolvieren habe, sage ich natürlich als Verein, da kann sich ja noch alles dran ändern. Dann, da muss ich ja gar nicht auf den Relegationsplatz. Also, das wird schwierig mit dem Abbruch der Saison nach dem Jetzt-Zustand der Tabelle. Eine andere Überlegung ist, die Saison ganz zu annullieren. Also zu sagen, das war es dann für diese Saison. Problem dabei ist, dann gibt es auch keine 92 Spieler. Also dann kommt man ja auch nicht an das Geld. Deshalb eben die Überlegung, wie kommen wir jetzt zu einer Spielsituation, bei der wir Fernsehbilder anbieten können. Und da geistert immer das Stichwort vom WM-Modus durch den englischen Fußball. Das heißt, alle Teams abgeschottet von der Öffentlichkeit, damit sich niemand infizieren kann, sozusagen in Eigenquarantäne, an 2 Spielorten vielleicht. Von Wembley ist da die Rede und von St. George's Park oben im Norden, wo der englische Fußballverband seine Heimstätte hat. Dort dann die letzten 92 Spiele durchführen, immer so 3 Spiele, 4 Spiele am Tag, deshalb WM-Modus, wir kennen das ja aus den Gruppenspielen der WM, 1 um 12, 1 um 15 und so weiter. Und dann könnte man vielleicht mit 3, 4 Ruhetagen dazwischen auf etwa 55, 60 Tage kommen, in denen dann tatsächlich der Ligabetrieb noch beendet werden kann, die Fernsehbilder entstehen und das Geld fließt.
Das Geld war jetzt immer wieder Thema in unserem Gespräch. Keine Liga ist ja so reich und vermarktet sich auch international so gut. Wie geht es denn den Vereinen? Wie groß sind da die Existenzsorgen?
Die Existenzen sind ja anders strukturiert als in der Bundesliga, weil es hier große Besitzer gibt, Scheichs aus Arabien oder amerikanische Kaufmannsfamilien. Wir kennen bislang keinen einzigen Club, der unmittelbare Existenzsorgen hat. Wir wissen zum Beispiel von Tottenham, dass dort der Besitzer gerade gesagt hat, wir werden das schon noch eine Zeit durchstehen können. Es gibt Gespräche über Spielergehälter, die gekürzt werden sollen. Tottenham ist jetzt der erste Club, bei dem die Spieler generell gesagt haben, 12,5% verzichten wir da drauf. Bei anderen laufen diese Gespräche. Aber unmittelbar bedroht ist in der Existenz bislang offenbar kein Premier Club.
Danke an Thomas Speckhofen live in London für diese Information zur Premier League. Wir bleiben noch beim Thema wirtschaftliche Auswirkungen im Fußball. Nicht nur, dass manch ein Verein, vor allem hier in Deutschland in Liga 2 oder 3, über den Gang in eine Planinsolvenz nachdenkt. Es kommt ein neues Finanzrisiko hinzu, denn das wichtigste Anlagevermögen, der Spielerkader, verliert massiv an Wert. Auch deutsche Clubs sind davon betroffen. Thorsten Poppe mit den Hintergründen.
Ein weltweites Marktwertminus für Profifußballer von knapp 10 Milliarden Euro. Das ist die Summe, die herauskommt, wenn der Wert von Spielerkadern pauschal um 20% gekürzt wird. So hat es das Portal Transfermarkt.de aktuell in der Corona-Krise gemacht. Grund für die Abwertung? Es zeichnet sich klar ab, dass weltweit deutlich weniger finanzielle Möglichkeiten zur Verfügung stehen werden als vor der Krise, erklärt Transfermarkt-Gründer Matthias Seidel.
Durch diesen Corona-Albtraum droht uns eine Weltwirtschaftskrise bzw. eine Rezession. Die meisten Wirtschaftsunternehmen gehen auf einen extremen Sparkurs, so auch die Vereine. Und selbst einige Vereine sind womöglich auch von der Insolvenz betroffen. Das heißt, es wird bei weitem nicht mehr das Geld zur Verfügung stehen, um große Transferausgaben zu tätigen.
Noch weiter als Transfermarkt.de geht das renommierte International Center for Sport Studies aus der Schweiz in einer aktuellen Studie. Falls bis Ende Juni der Spielbetrieb nicht aufgenommen werde, drohen demnach Wertverluste der Spielerkader um mehr als ein Drittel. Das bedeutet zum Beispiel für den FC Bayern München, dass der Marktwert seines Kaders um Manuel Neuer und Robert Lewandowski von ca. 800 Millionen Euro auf knapp 550 Millionen Euro sinken würde. Real Madrid wäre nicht mehr über eine Milliarde wert, sondern 750 Millionen Euro. Dadurch entsteht ein neues finanzielles Risiko für die Vereine. Denn wenn die Werte ihrer Spieler dauerhaft fallen, müssten sie dies entsprechend in ihrer Bilanz korrigieren. Eine solche Abwertung in der Bilanz wiederum könnte Einfluss auf die Kreditwürdigkeit des Clubs haben, die sie gerade in einer Situation wie der Corona-Krise benötigen, um einer möglichen Zahlungsunfähigkeit zu entgehen. Wie stark Profiklubs von diesem finanziellen Risiko betroffen sein werden, hängt für Matthias Seidel an vielen Aspekten.
Ganz wichtig sind natürlich auch weitere Faktoren, wie zum Beispiel, wann endlich der Fußball wieder in einen regulären Betrieb übergeht, ob das Transferfenster verschoben wird und wie es zum Beispiel mit den Financial Fairplay-Regelungen aussieht. Es wird natürlich weiterhin einige Megatransfers geben, aber in der großen Masse erwarten wir doch einen deutlichen Rückgang der Transferausgaben und auch der Transfereinnahmen.
Transfermarkt.de hat dafür eine Umfrage mit mehr als 300 Vertretern der Fußballbranche aus über 50 Ländern durchgeführt. Fast drei Viertel der Befragten rechnen damit, dass starke Auswirkungen auf das Transfergeschehen zu erwarten sind. Die Vereine können am Transfermarkt nicht mehr so viel Geld erlösen wie noch vor der Corona-Krise und dadurch eben entsprechend weniger in ihre Mannschaft investieren. Dass es zu fallenden Marktpreisen kommen wird, bestätigen auch die Forscher des International Centers for Sport Studies. Das sieht mittlerweile auch die Praxis so, wie kürzlich Jan Schindelmeiser im SWR Sport bestätigt hat. Er war zuletzt Sportvorstand beim VfB Stuttgart und davor Manager bei der TSG Hoffenheim.
Der Transfermarkt wird sich natürlich, zumindest die nächste und die übernächste Transferperiode, erheblich verändern. Es wird auch zu größeren Verwerfungen kommen. Ich kann ja nicht auf der einen Seite mit meinen Spielern darüber diskutieren, die Gehälter zu reduzieren und gleichzeitig große Transfers machen. 100 Millionen Euro aktuell und bezogen auf die nächste Transferperiode, das halte ich für völlig illusorisch.
100 Millionen Euro standen zuletzt im Raum, bezogen auf einen möglichen Transfer von Leverkusens Mittelfeldspieler Kai Havertz. Das wird vor dem aktuellen Hintergrund nun unwahrscheinlicher. Dennoch werden laut der Transfermarkt.de-Umfrage in der Fußballbranche gerade Talente weiter hohe Ablösesummen erzielen. Deshalb wurden Fußballer, die 1998 oder später geboren sind, auch nicht so stark abgewertet.
Da es natürlich einen besonderen Markt für jüngere Spieler gibt, haben wir hier den Marktwert-Cut nur bei 10% angesetzt. Und wir können nicht ausschließen, ob wir in ein paar Wochen die Marktwerte wieder pauschal anpassen müssen.
Nach der jetzigen Berichtigung ist der 20-jährige Kai Havertz laut Transfermarkt.de mit seinem neuen Marktwert von etwas mehr als 80 Millionen Euro der wertvollste deutsche Fußballer. Wertvollster Spieler der Bundesliga ist der gleichaltrige Jadon Sancho von Borussia Dortmund mit über 115 Millionen Euro. Clubs, die nun weniger finanziell gut aufgestellt sind, wie Bayer Leverkusen oder der BVB, müssen laut dem ehemaligen Bundesliga-Manager Jan Schindelmeiser einen Wechsel ihrer Talente befürchten.
Es besteht schon die Gefahr, auch international, dass die Vereine, die am wenigsten betroffen sind, die Situation auch ausnutzen könnten. Ja, und dann auch, ich sag's mal salopp, die Diamanten bei den kleineren Clubs klauen werden, weil sie wissen, dass diese Vereine dringend Geld benötigen, um ihr Überleben zu sichern.
Von den fallenden Marktpreisen der Spielerkader profitieren könnten vor allem die finanzstarken Vereine. Sie kämen durch die finanzielle Notlage anderer Clubs günstiger an hoffnungsvolle Fußballtalente heran.
Berichtet Thorsten Poppe. Wie hart wird der Frauenfußball von der Corona-Krise betroffen sein? Die Spielergewerkschaft FIFPRO fürchtet massivere Auswirkungen als im Männerbereich, was an wirtschaftlichen und vertraglichen Zusammenhängen liegt. Mit Ulrich Meyer, dem Vorstandsvorsitzenden des Bundesligisten SG Essen-Schönebeck, konnte ich vor dieser Sendung sprechen. Ich habe ihn gefragt, wie er die Auswirkung aktuell in seinem Verein abzufedern versucht.
Ja, wir federn es genauso ab wie alle anderen Vereine, dass die Mädels Hometrainingsaufgaben auf den Weg bekommen haben. Und ab der nächsten Woche versuchen wir mal probeweise und auf freiwilliger Basis diese Kleingruppentrainingseinheiten zu geben, nachdem die Stadt uns die Möglichkeit gegeben hat, das auf der städtischen Anlage durchzuführen. Das geht dann zwar nur auf Kunstrasen, weil wir in das Stadion, wo wir die Meisterschaftsspiele austragen, nicht hineinkommen. Aber das ist dann zumindest eine Möglichkeit, uns auf das vorzubereiten, was eventuell kommt.
Die Bundesliga hat ja mehrere Geschwindigkeiten, kann man vielleicht sagen. Da sind die großen Topclubs, die dann unter anderem zu Männervereinen gehören, zum Beispiel Wolfsburg oder Bayern München, oder eben kleinere Vereine wie Ihrer in Essen. Sind das dann auch unterschiedliche Auswirkungen jetzt in dieser Krise?
Ja, eindeutig. Also Thema Training, da sind natürlich Vereine wie München, Wolfsburg, Hoffenheim, Freiburg, Leverkusen, Köln und sicherlich auch Potsdam deutlich besser aufgestellt, weil sie teilweise eigene Leistungszentren haben, über entsprechende Anlagen verfügen. Wenn man allein in Leverkusen sieht, wie viele Plätze da hintereinander gereiht sind, um denen die Möglichkeiten zu eröffnen, da sind natürlich bei uns ganz andere Bedingungen zu erfüllen. Mit Sicherheit so ähnlich, wie das auch in Sand, in Jena und in Duisburg der Fall sein wird.
Wie groß sind denn bei Ihnen die Existenzsorgen?
Wir haben verständlicherweise zusammengehockt mit meinem Aufsichtsratsvorsitzenden, mir als Vorstandsvorsitzendem und den Geschäftsführern und eine Risikoabschätzung gemacht. Und wenn es sehr schlecht läuft, dann reden wir schon über einen sechsstelligen Betrag, der da wackelig ist. Und da beziehe ich natürlich die Gelder, die der DFB für den Frauenfußball einwirbt, mit ein, weil die ja auch in Raten bezahlt werden und verständlicherweise dort die Sponsoren auch sagen könnten, ja, wenn nur ein Teil der Saison gespielt ist und die anderen Teile eben nicht mehr anstehen, dann würden sie sich eventuell zurückziehen. Und Gleiches könnte natürlich auch bei unseren eigenen Sponsoren der Fall sein, wobei wir das natürlich versuchen abzumildern durch unsere langjährigen Kontakte.
Jetzt sagt die Spielergewerkschaft FIFPRO, dass die Entwicklung des Frauenfußballs möglicherweise stärker gefährdet ist als die bei den Männern. Haben Sie auch Angst davor, in der langen Entwicklung der letzten Jahre und Jahrzehnte weit zurückgeworfen zu werden?
Also die Sorge ist im Moment noch nicht so groß, weil man es ja in der Tat nicht absehen kann, was passiert. Wir sind natürlich hoch daran interessiert, dass es zu Ende geht. Und wenn es zu Ende geht, dann geht es ja auch weiter. Wenn die Gelder uns nicht so stark zermürben, dass wir da große Probleme haben, würde ich in dem Fall für die Zukunft dann auch nicht schwarz sehen. Es wäre natürlich ein anderer Gefährdungspunkt noch zu nennen, der da heißt, der DFB möchte ganz gerne, dass noch mehr Männerlizenzvereine in den Frauenfußball einsteigen. Und da sind natürlich schon Probleme zu sehen.
Das ist unter anderem, dass der bekannte traditionelle Verein 1. FFC Frankfurt ab dem Sommer mit Eintracht Frankfurt zusammengeht. Welche Probleme vermuten Sie da?
Ja, das sind Probleme, die natürlich mit Finanzen zu tun haben. Wir stellen unter Beweis, dass durch unsere Ausbildungsstrategie, die wir ja nun seit vielen Jahren haben, seit Beginn wir in der Bundesliga sind, es schaffen, durchaus schlagkräftige Mannschaften zusammenzukommen. Und so ein Team, wie wir im Moment haben, mit 4 aktuellen Nationalspielerinnen, U-Nationalspielerinnen, ja durchaus zeigen, dass ein solches System auch ohne übermäßig viel Geld zum Erfolg führen kann. Nur wenn uns durch noch mehr Finanzquellen, die bei den Bundesliga-Vereinen der Männer erschlossen werden, wie das ja jetzt beim 1. FFC Frankfurt in Richtung Eintracht Frankfurt der Fall sein wird, wenn uns da noch mehr, Gefährdungen in den Weg gelegt werden, dass Spielerinnen noch mehr Möglichkeit haben, in solche Vereine hineinzugehen und da besser bezahlt zu werden, ist das natürlich eine Problemsituation, die ich für die Zukunft theoretisch sehe.
Kann aber ja für die Entwicklung des Frauenfußballs insgesamt auch eine gute Entwicklung sein, wenn auch international, diese Entwicklung gibt es ja, Vereine wie Real Madrid oder Manchester United anfangen mit Frauenmannschaften, die Aufmerksamkeit für den Sport deutlich zu erhöhen.
Das könnte man so sehen, aber man muss ja auch einen anderen Aspekt betrachten. Es gibt ja auch den Aspekt, dass wir es niemals schaffen werden, Mädchen in Gehaltsrelationen zu bringen, wie es die Männer haben. Wenn ein durchschnittlicher Fußballer im Bundesliga-Team der Männer 7-8 Jahre spielt, dann muss er anschließend nicht mehr arbeiten. Es sei denn, er ist Spieler auf anderen Sektoren in Hohensieburg.
Also
das ist bei den Frauen
Sie?
Nicht der Fall und wird auch in Zukunft nicht der Fall sein. Frauen müssen sich intensiv darum kümmern, dass ihre Ausbildung stimmt, dass sie Perspektiven auch für die Zeit nach der Fußballkarriere haben, ganz abgesehen davon, dass ja auch Verletzungen bei Mädels eine Rolle spielen. Wenn ich da an Kim Kulik damals denke vom 1. FSC Frankfurt, das sind dann Dinge, die aus meiner Sicht bei der ganzen Diskussion viel zu kurz kommen. Und wir stellen unter Beweis, dass auch unsere Mädels, die ja studieren, die zur Schule gehen, die in der Ausbildung sind, die Berufe ausüben und wie eine Turit Knack im Moment sogar in ihrer Doktorarbeit schreiben, dass die parallel zu dem, was sie beruflich karrieremäßig nach vorne bringt, auch Fußball spielen können. Und da weiß ich nicht, ob das unbedingt der goldene Weg ist, denn wir stellen ja unter Beweis durch die Kreierung von Nationalspielerinnen, dass es auch auf diesem Weg in der Kombination geht.
Ulrich Mayer, der Vorstandsvorsitzende der SGS Essen im Deutschlandfunkgespräch. Wir haben kurz vor dieser Sendung miteinander gesprochen. In gut einer Woche verjähren die Vorwürfe, die drei ehemaligen DFB-Funktionären im Zuge der Sommermärchen-Affäre vorgeworfen werden. Theo Zwanziger, Wolfgang Niersbach und Horst R. Schmidt werden dann straffrei aus dem Sommermärchen-Prozess kommen. Die Corona-Auswirkungen verhindern das Ende des Prozesses. Doch, das zeigen neue Recherchen der Süddeutschen Zeitung, das ist längst nicht alles. Thomas Kistner von der Zeitung ist mir jetzt dazu zugeschaltet. Herr Kistner, Sie schreiben, es ist wohl die größte Justizaffäre der Schweiz. Warum?
Na, ich vermute, aber vor allem ich hoffe, dass es keine Justizgroteske von vergleichbarer Dimension und von vergleichbar desaströser Außenwirkung gibt, wie diese Seifenoper, die sie da gerade um die Schweizer Bundesanwaltschaft abspielt, unter der schönen Überschrift FIFA-Ermittlungsverfahren. Ich muss ja nur darauf hinweisen, was die Aufsichtsbehörde über die Schweizer Bundesanwaltschaft, die ABA, in einem Disziplinarbericht zur Amtsführung des Chefanklägers Michael Lauber festschreibt. Darin heißt es, der Bundesanwalt habe mehrfach die Unwahrheit gesagt, illoyal gehandelt, Untersuchungen behindert und all die Vorwürfe bündelt die Aufsicht in die markante Aussage, Lauber habe ein im Kern falsches Berufsverständnis. Dem Chefvermittler wurde sogar der Lohn gekürzt. Er geht dagegen beim Verwaltungsgericht vor. Aber sogar das Bundesgericht hat ihn bereits für befangen erklärt, und zwar rechtskräftig.
Das Ganze ist wie so oft komplex in dieser FIFA-Sache mit vielen Verstrickungen versehen. Vielleicht rüsseln wir das mal auf. An der Spitze also Bundesanwalt Lauber. Was wirft man ihm denn zur Last, dass er weggeschaut hat?
Also, dass er weggeschaut habe, das hätte man in einem früheren Stadium vielleicht glauben können, allein schon, weil so viele Ermittlungsdefizite furchtbar dilettantisch aussahen. Aber die Summe dieser Ungereimtheiten, die ergibt ein ganz klares Bild. Womöglich ist hier vieles gar nicht so schlampig abgelaufen, wie es den Anschein hat. Denn alle Ungereimtheiten, insbesondere der auffallend enge Austausch, der geradezu fürsorgliche Umgang mit dem FIFA-Boss Gianni Infantino, die haben eine Gemeinsamkeit, die FIFA selbst hätte die Dinge nicht besser richten können. Infantino darf wirklich glücklich sein, wie das jetzt über Jahre lief. Auch persönlich, als die Bundesanwaltschaft zum Beispiel eine Strafvermittlung zu einem verdächtigen Fernsehvertrag eröffnet hatte, den er selbst damals noch als Direktor der Europa-Union UEFA unterschrieben hatte, mit korrupten Rechtehändlern in Südamerika. Da wurde die Untersuchung nur gegen Unbekannte eröffnet und nicht etwa gegen den Mann, der den verdächtigen Vertrag ja eigenhändig unterschrieben hatte. Nach Aktenlage ist er nicht mal einvernommen worden zu dieser Geschichte, bis er dann 2017 wieder geräuschlos eingestellt wurde. In anderen Fällen wurden Strafanträge gegen ihn und die FIFA einfach abgewiesen, ohne jede Prüfung. Also Lauber ist wohl eher der Verdacht anzulasten, dass er und seine Leute ein bisschen zu genau hingeschaut haben könnten, und zwar immer in die Richtung, die beste für Infantino war und ist.
Deswegen ziehen Sie auch die Schlussfolgerung, FIFA-Boss Infantino habe die Bundesanwaltschaft in der Hand. Wie kommen Sie sonst zu diesem Schluss?
Der Schluss liegt auf der Hand. Lauber hat sich mehrfach geheim mit Infantino getroffen. Dabei war auch dessen Freund und privater Justizlobbyist, ein Walliser Staatsanwalt namens Rinaldo Arnold. Der hätte bei keinem dieser Treffen was zu suchen gehabt. Zwei Treffen gab Lauber dann zu, nachdem sie aufgeflogen waren. Er hat dann versichert, es seien die einzigen gewesen. Blöderweise ist dann später bei einer Disziplinarermittlung gegen diesen Infantino-Freund noch ein drittes Treffen im Juni 2017 aufgeflogen. Und seither behaupten alle Teilnehmer, Dazu war auch noch der Behördensprecher André Marti mit am Tisch, also vier Leute, dass sie sich an diesen Treff in einem Berner Luxushotel nicht erinnern können. Dabei steht außer Frage, dass es stattgefunden hat. Das geht aus Laubers Terminkalender vor. Das Berner Hotel hat auch diese zweistündige Tagung sauber in Rechnung gestellt. Also seit der Rätsel die ganze Welt, welche Art Bewusstseinstrübung zu einem so passgenauen Kollektiv-Blackout bei vier Juristen gleichzeitig führen kann. Die Justizaufsicht nimmt diese Gedächtnisschwäche niemanden ab. Die glaubt, dass die vier was zu verbergen haben. Und das scheint die Anwesenheit eines fünften Teilnehmers an der damaligen Runde zu sein. Das geht auch aus Laubers Kalender hervor. Das Hotel hat auch fünf Speisen abgerechnet, nicht vier. Und nach unseren Informationen könnte der fünfte Teilnehmer ein Bundesanwalt gewesen sein, der direkt in die Ermittlungen involviert war. Und das wäre dann der Super-GAU für fast alle Fußballermittlungen. Würde ein operativer Ermittler mit Infantino zusammensitzen, würde das die totale Befangenheit begründen, es würde Verfahren beenden und manche Karriere in der Justiz wohl auch. Also ein fünfter Mann würde diese völlig absurde Erinnerungslücke der vier Herren erklären. Aber auch so ist Lauber ja nun schon Infantino und dessen Helfer Arnold ausgeliefert. Denn sollte dem Duo irgendwann einfallen, was damals im Juni geschah, dann ließe das Lauber als Lügner dastehen.
Danke an Thomas Kistner von der Süddeutschen Zeitung live hier bei uns im Deutschlandfunk zu den Verstrickungen von Schweizer Justiz und Weltfußball. 21 Jahre lang hat Dirk Nowitzki in der NBA gespielt und ist heute Superstar in den USA wie auch hier. Wie alle anderen Jungtalente musste er aber über den sogenannten Draft gehen. Dort dürfen die Teams jedes Jahr die besten Talente rekrutieren. Gestern Nacht fand dieser Draft in der Frauenbasketballliga WNBA statt und direkt an zweiter Stelle wurde eine Spielerin aus Deutschland gezogen, die in Dallas vielleicht in Nowitzkis Fußstapfen treten könnte.
With the second pick in the 2020 WNBA Draft, the Dallas Wings select Satu Sabally from the University of Oregon.
Für jedes Basketballtalent ist es der große Traum, den eigenen Namen im Draft zu hören. Für Satu Sabally ging dieser Traum gestern Nacht in Erfüllung. Die 21-jährige Berlinerin hat 3 Jahre lang für die University of Oregon gespielt, wurde gestern dann an zweiter Stelle von den Dallas Wings ausgewählt, dem Schwesterteam der Dallas Mavericks. Nach Dirk Nowitzki könnte sie also der nächste deutsche Basketballstar in Dallas werden.
Mit so jemandem wie ihm verglichen zu werden, ist wirklich eine Ehre. Er hat amerikanischen Basketball so geprägt und wenn ich dann die weibliche Dirk Nowitzki Satu Sabally bin, dann finde ich das auch super.
Die Anlagen dazu hat sie auf jeden Fall. Wie Nowitzki spielt auch sie auf einer der Forward-Positionen. Ihre Vielseitigkeit macht sie für ihre Gegenspielerinnen oft unberechenbar. In der abgelaufenen College-Saison erzielte sie im Schnitt 16 Punkte pro Spiel, wurde als bester Small-Forward landesweit ausgezeichnet. Aber Sabally war gestern Abend nicht die einzige Deutsche, die den Sprung in die WNBA geschafft hat. An 21. und 22. Stelle wurden mit Luisa Geiselsöder und Leonie Fiebig 2 weitere deutsche Jungtalente ausgewählt. Im Gegensatz zu Satu Sabally haben die beiden aber noch keine Erfahrungen mit amerikanischem Basketball gemacht. Beide standen bis zu dieser Saison noch in der deutschen Bundesliga unter Vertrag. Leonie Fiebig wird in Zukunft mit der bisher einzigen Deutschen in der WNBA, Marie Gülich, in Los Angeles spielen. Luisa Geiselsöder wechselt, wie Satu Sabally auch, zu den Dallas Wings.
Ich hätte niemals damit gerechnet, dass es wirklich schon so früh klappt. Ich dachte, ja, in 2, 3 Jahren habe ich auch mal die Chance, da wirklich mitspielen zu können.
Sagt Luisa Geiselsöder. Die 20-Jährige hat die letzten 5 Spielzeiten bei den Angels Nördlingen in der Basketball-Bundesliga gespielt. In dieser Saison feierte sie dann aber nicht nur ihr Nationalmannschaftsdebüt, sondern war mit 18 Punkten pro Spiel auch Leistungsträgerin ihrer Mannschaft in Nördlingen.
Ich glaube, dass ich jetzt dank Nördlingen mich nochmal weiterentwickelt habe und das war ja so mein Sprungbrett, ja, und es hat sich auf jeden Fall ausgezahlt, die ganze harte Arbeit.
Fiebig und Geiselsöder zeigen, dass die Nachwuchsarbeit im deutschen Frauenbasketball funktioniert. Wann es dann aber tatsächlich losgeht, weiß derzeit noch niemand. Der Saisonstart, ursprünglich auf den 15. Mai terminiert, wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Luisa Geiselsöder und Leonie Fiebig werden, auch aufgrund der Corona-Reisebestimmungen, wohl erst im nächsten Jahr zum Team dazustoßen und in der kommenden Saison noch in Europa Spielpraxis und Erfahrung sammeln. Und trotzdem, die gestrige Nacht, eine historische für den deutschen Frauenbasketball, meint Luisa Geiselsöder.
Wir haben Geschichte geschrieben jetzt momentan mit 4 Spielerinnen in der WNBA. Das gab es noch nie. Es wurden jetzt 3 dieses Jahr im Draft gezogen. Ich glaube, man sieht einfach, dass sich der Frauenbasketball in Deutschland eben auch entwickelt.
Der Bericht von Raphael Späth. Der Herr der Heber, so hieß eine ARD-Dokumentation Anfang des Jahres. Gemeint war Tamás Ayán, der seit vielen Jahren amtierende Präsident des Weltgewichtheberverbands. Skandalumtost ist der 81-Jährige jetzt zurückgetreten. Seit Jahren kritisiert ihn Christian Baumgartner, der Präsident des Deutschen Verbands, für seine Amtsführung. Und in einer ersten Reaktion auf den Rücktritt Ayáns sagte Baumgartner, es sei ein schöner Tag. Ich wollte von ihm vor dieser Sendung wissen, warum er das so gesagt hat.
Das Thema Doping beschäftigt mich fast von Anfang an meiner Tätigkeit im Deutschen Gewichtheberverband. Ich war ja seit 2005 auch Anti-Doping-Beauftragter. Und in dieser Funktion hatte ich viele Auseinandersetzungen mit Herrn Ayán. Und insofern zu sehen, dass ein lange überfälliger Schritt jetzt endlich getan ist, das reicht bei mir, um einen Tag schön zu finden.
Sie sagen ja auch, es war dann im Endeffekt doch eher ein Rauswurf als ein Rücktritt. Konnten sich dann am Ende doch schließlich die Kräfte durchsetzen, die nicht mehr länger unter seiner, um es mal salopp zu sagen, Fuchtel stehen wollen?
Ja, das ist eine ziemlich komplexe Angelegenheit, denke ich, weil rein fachlich gesehen die Veränderungen, die in den letzten 2 Jahren im Gewichtheberverband umgesetzt worden sind, die sind ja alle sehr positiv. Aber es geht eben genau darum, den Führungsstil, die Art und Weise, wie auch auf diese Vorwürfe in der ARD-Dokumentation reagiert worden ist, dass es einfach nicht mehr in der heutige Zeit passt und insgesamt im Image des Gewichthebens Schaden zugefügt hat.
Warum brauchte man denn diese Aufklärung durch den Film in der ARD? Warum hat man das vorher im Weltverband nicht gesehen?
Ja, dazu kann man ganz verschiedene Dinge anführen. Ich glaube, wie gesagt, das ist eine komplexe Geschichte. Vor 10 Jahren sind ja die finanziellen Unregelmäßigkeiten schon intensiv auch in der Öffentlichkeit diskutiert worden. Und Ayán hat es geschafft, im Verband immer wieder die Leute in der Exekutive hinter sich zu bekommen. Und wie das ja in den letzten Wochen auch war, er hat es immer geschafft, sein Schicksal mit dem des Verbandes und mit der Sportart Gewichtheben zu verbinden, sodass viele Leute, denke ich, zurückgezogen haben, einfach um dem Gewichtheben nicht zu schaden. Das ist immer im Vordergrund gestanden. Einigkeit, man muss zusammenhalten, sonst nimmt die Sportart Gewichtheben und der Verband Schaden. Das, glaube ich, ist eine der wichtigsten Ursachen, wieso das nicht früher schon intensiv diskutiert und aufgeklärt worden ist.
Jetzt hat er gesagt, er habe immer sein Bestmöglichstes gegeben für das Gewichtheben und er wird ja auch von der Interimspräsidentin, die seit Januar im Amt ist, Ursula Papandrea, auch von ihr wird er gelobt für sein Anti-Doping-Programm.
Wie gesagt, ich denke, zum einen ist es immer noch Usus und vielleicht auch gute Gepflogenheit im Sport, wenn jemand geht und wie er jetzt am Boden liegt, nicht noch nachzutreten. Es ist aber ganz sicher so, dass diese Veränderungen im Dopingkontrollsystem natürlich nicht in Ayán ihren Ausgang genommen haben, sondern das Folge von massivsten Problemen und massivem Druck war. Das IOC, Sie kennen die Geschichte ja, hat ja mit dem Rauswurf der Sportart Gewichtheben aus dem olympischen Programm gedroht und die ganze Sportart unter Bewährung gesetzt und dann die Beteiligung in Paris davon abhängig gemacht, dass eben entsprechende Veränderungen umgesetzt werden. Und ich habe auch schon oft gesagt, Ayán ist ganz sicher ein hervorragender Opportunist. Er tut immer genau das, was notwendig ist, um seine Position, seine Macht und zugegeben natürlich auch die Position des Gewichthebens zu sichern. Und deswegen würde ich diese Veränderungen im Dopingkontrollsystem sicher nicht seiner Aktivität und seiner aktiven strategischen Ausrichtung zuschreiben, sondern den Notwendigkeiten, die sich aus den Problemen und aus dem Umfeld ergeben haben.
Um die Zahl nochmal zu nennen, alleine bei Nachtest der Spiele von Peking und London hat es 61 positive Fälle im Gewichtheben gegeben. Wie kann man denn jetzt in der Zukunft die Sportart wieder so reparieren, dass es auf einem guten Weg weitergeht? Ist da die Interimspräsidentin Ursula Papandrea die richtige Nachfolgerin auch für Tamás Ayán?
Ja, wer als Präsident Nachfolger wird, wird sich herausstellen. Das ist auch Sache, die die Mitgliedsverbände zu entscheiden haben. Ich denke, jetzt ist sie sicher die richtige Person am richtigen Platz und genießt auch das Vertrauen der überwiegenden Mehrheit der Mitgliedsverbände. Die wichtigsten Schritte sind ja auch schon gemacht. Es war Forderung von uns im deutschen Verband schon seit über 15 Jahren, dass das Anti-Doping-Kontrollsystem unabhängig aufgestellt werden muss, dass wir eine Teilung der administrativen Arbeiten von der Planung und von der strategischen Ausrichtung stattfinden muss. Auch das Qualifikationssystem, das ja verändert worden ist, wo sich jetzt Athleten persönlich qualifizieren müssen und deswegen auch mit der Mindestanzahl von Wettkämpfen, die sie absolvieren müssen, den Dopingkontrollen direkt bei den Wettkämpfen, die ja am besten durchzuführen sind, am sichersten auch durchzuführen sind, sich stellen müssen. Das sind ja die Kernpunkte, was ein unabhängiges Anti-Doping-Kontrollsystem betrifft. Also so wie wir in Deutschland ja auch schon seit über 10 Jahren arbeiten, dass eben der Verband mit der Planung und mit der Umsetzung der Dopingkontrollen nichts zu tun hat, sondern sich nicht selber kontrolliert. Das sind die grundlegenden Züge eines Systems, das funktionieren kann. Und das haben wir jetzt im internationalen Verband.
Sagt Christian Baumgartner, der Präsident des Bundesverbands Deutscher Gewichtheber, zum Rücktritt von Tamás Aján als Präsident des Weltverbands und den Konsequenzen daraus. Danke Ihnen fürs Zuhören und jetzt noch einen schönen Abend.